Wir lesen die Verse 14 bis 22. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll. Wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt, und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr nicht die Tage verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Gottes Wort, Amen. Wir sind in der dritten Predigt dieser Ölbergrede angekommen. Und der Titel dieser Predigt lautet: Kein Tag kann jemals so böse sein, wie Jesus gut ist. Kein Tag kann jemals so böse sein, wie Jesus gut ist. Oder anders ausgedrückt: Jesus wird immer besser sein als die schlimmsten unserer Tage. Denn in diesem Predigttext geht es nicht um den schwierigen und bedrängten Weg, auf dem sich Christen manchmal befinden. In diesem Predigttext geht es um die Zinne der Krisen, um eine Drangsal, um eine Bedrängnis, eine Krisenzeit, die ihresgleichen sucht und mittendrin die Kinder Gottes. Mittendrin. Und es ist ein Text der Warnung natürlich für diese Jünger, aber es ist auch ein Text der Erbauung für uns, die wir heute auch vor Tagen stehen, die manchmal wie die Zinne der Krise aussehen. Denn nicht jeder Tag ist gleich in unserem Leben, oder? Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage und dann gibt es Katastrophentage. An manchen Tagen sind wir gut drauf, es klappt alles wie geschnitten Brot, die Pläne gelingen, Menschen sind freundlich zu uns, lächeln uns an. Wir spüren Gottes Nähe, wir haben Zeit gefunden für ihn, wie wir es uns vorgenommen haben. Alles plätschert angenehm dahin, wie ein kleiner Frühlingsbach. Und dann gibt es Tage, an denen wir die Last dieser ganzen gefallenen Schöpfung spüren. Wir spüren Schmerzen an unserem vergänglichen Körper. Wir spüren die Sünde im Leben der anderen. Wir spüren, dass unsere Beziehungen nicht heilig sind, sondern wir spüren Konflikte. Wir spüren die Dornen und Disteln der Arbeit. Die Frauen, weil ihre Männer nicht da sind, und die Männer, weil sie in diesen Dornen und Disteln versuchen zu säen für die Familie. Wir sind traurig, wir sind gescheitert, wir fürchten uns vor Dingen. Das sind die bösen Tage. Aber dann gibt es noch die härtesten Tage, die bösesten Tage, Drangsalstage, die herausstechen in ihrer Schwere, in ihrer Last, die den ganzen Rest des sowieso schon mühevollen Lebens wie ein Knabenchor aussehen lassen. Konflikte, die nicht einfach nur da sind, sondern die eskalieren. Druck, der nicht einfach nur da ist, sondern der uns treibt bis an den Verzweiflungspunkt, bis an den Kipppunkt, wo wir denken, es geht nicht mehr weiter. Anfeindungen, die nicht einfach nur mehr Anfeindungen bleiben, sondern die zur realen Bedrohung werden. Oder lauernde Angst vor irgendeinem Unglück, das nun zur furchtbaren Realität wird, zu einem Albtraum. Jesus hat immer betont, dass der Weg von Christen ein schmaler Weg sein würde. Der schmale Weg ist im Griechischen der Weg der Flipsis. Der bedrängte Weg müsste man eigentlich besser übersetzen, aber im Deutschen Kennen wir das nicht? Was sind bedrängte Wege? Menschen können bedrängt sein, ja, Druck von allen Seiten, aber Wege nicht. Aber genau das ist das Bild, was Jesus gebraucht. Das ist der bedrängte Weg. Sein Punkt ist nicht, der ist so klein von seiner Größe her, da passen nicht viele drauf, sondern es ist der Weg der Bedrängnis und deswegen gehen ihn nicht viele. Und der große Weg, das ist der ohne Bedrängnis und deswegen gehen ihn viele. Also Jesus hatte immer betont, dass der schmale Weg, der sogenannte schmale Weg, ein bedrängter Weg ist für Christen, ein Leben der Bedrängnis. Aber es gibt Momente in diesem Weg, die sind so eng. Da schieben sich die Felswände, die diesen Weg eindrängen, so sehr zusammen, dass wir uns fragen, können wir noch einen Schritt weitergehen? Kommen wir da durch? Ist es nicht hier zu Ende? Wie sollen wir dort durchpassen? Durch diese Bedrängnis. Außergewöhnlich böse Zeiten. Außergewöhnliche Krisenzeiten. Außergewöhnlich herausfordernde Zeiten. In sowieso schon einem Leben der Herausforderung. Und ich frage dich, bist du vielleicht gerade mittendrin in solchen außergewöhnlichen Drangsalszeiten, von denen auch heute der Predigttext spricht? Hast du sie vielleicht schon hinter dir? Stehen sie dir vielleicht noch bevor? Dieser Text heute ist ein Text der Ermutigung für solche Drangsalszeiten. Denn er zeigt eins: Kein Tag kann jemals so böse sein. Kein Tag kann jemals so böse sein, dass nicht Jesus besser wäre. Kein Tag kann jemals so böse sein, so schlecht, so unglaublich hart, dass nicht Jesus lieber und gnädiger und helfender wäre als dieser Tag. Denn wenn wir nun diesen Text betrachten, dann werden wir sehen, es ist schrecklich, was Jesus da seinen Jüngern erzählt. Er erzählt ihnen, Vers 19, von einer Drangsal, wie es keine gegeben hat seit der Schöpfung, wie es auch jetzt keine gibt und wie es auch keine mehr geben wird. Eine Zeit, unfassbar, und in dieser Zeit werden sich Kinder Gottes finden. Auserwählte, die noch nicht geflohen sind, entweder weil sie noch nicht bekehrt waren, als diese Drangsal begann, aber sie gehörten zu Gott, sie sind auserwählt und sie sind mittendrin. Und um ihretwillen verkürzt der Herr die Tage und tut einiges, was wir uns auch anschauen werden. Aber dort sind, mittendrin in dieser Krisenzeit, sind Kinder Gottes. Ja, warum erzählt Ihnen Jesus das überhaupt? Wo sind wir hier in der Ölbergrede? An welchem Punkt sind wir angekommen? Wir sind hier im zweiten Teil der Ölbergrede angekommen. Der erste Teil von Vers 5 bis 13, das waren die Anfänge der Wehen, Vers 8. Es war noch nicht das Ende, Vers 7. Kriege, Kriegsgeschrei, Unruhen, dass die Jünger vor Könige geschleppt werden und so weiter. All das war wie eine Wehe, schmerzhafte Vorbereitung. Aber Vorbereitung für was? Vorbereitung für das Ende, für die Geburt. Und das ist das Ende und das ist die Geburt, die wir hier sehen. Diese Zeit. Und jetzt plötzlich ist es nicht mehr, ihr werdet von Kriegsgeschrei hören in der Ferne, sondern ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Und wenn ihr das seht, dann müsst ihr fliehen, denn jetzt ist die Zeit gekommen. Jesus warnt sie jetzt hier, das Gericht wird ergehen. Ihr erinnert euch, diese Ölbergrede ist eine Antwort auf eine Frage. Die Frage, die die Jünger gestellt haben, ist: Jesus, wann wird dieser Tempel zerstört? Jesus sagt ihnen, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und die Jünger fragen, wann passiert das? Wann ist das Ende der Weltzeit? Wann kommst du im Gericht? Und die Ölbergrede ist seine Antwort darauf. Den Vorspann haben wir gesehen, die ganzen vorbereitenden Wehen. Und nun kommt diese Drangsal, von der er berichtet, in der kein Stein auf dem anderen bleiben wird. In Vers 30 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Frage, wird irgendetwas aus der Ölbergrede nicht geschehen, bis dieses Geschlecht vergangen ist, die Menschen, die dort stehen? Die Antwort ist nein, alles wird geschehen, alles wird geschehen. Das ist keine Prophezeiung über die Zukunft, nicht das Ende des Kosmos, sondern das Ende des Äons. Und hier zeigt er seinen Jüngern den Gipfel, die Geburtsstunde nach den Wehen. 70 nach Christus wird ein römisches Heer diese Drangsal über Jerusalem bringen. Der General Titus, der später Kaiser werden wird des Römischen Reiches, kommt mit 3 Legionen, belagert Jerusalem, beginnt im April 70 nach Christus. Und es beginnt eine schreckliche Zeit, von der uns Vor allem ein Geschichtsschreiber schreibt, nämlich Josephus, ein Jude, und er schildert diese Drangsalszeit in den krassesten Worten. Ich werde auch ein paar Sachen davon heute vorlesen. Das zur groben Einordnung, um was es hier geht. Und dieses Ende dieser Weltzeit, diese Zerstörung des Tempels, wird mit einer schlimmen Zeit einhergehen, einer Bedrängnis, die ihresgleichen sucht. Böseste Tage, schlimmste Tage, größte Krisen und mittendrin Kinder Gottes. Kennst du solche Zeiten? Willst du auf solche Zeiten vorbereitet sein? Dann höre, was der Geist dir heute sagt. Kein Tag kann jemals so böse sein, wie Jesus gut ist. Kein Tag kann jemals so böse sein, wie Jesus gut ist. Und so lasst uns heute Morgen zwei Dinge betrachten. Erstens, die Bosheit dieser Tage. Lasst uns diese Drangsalszeit betrachten, die Bosheit dieser Tage. Und zweitens, die Gutheit unseres Herrn Jesus. Die Gutheit unseres Herrn Jesus. Und diese in Verbindung setzen, die Bosheit der Tage und die Gutheit des Herrn Jesus. Und Hoffnung schöpfen. Also erstens, die Bosheit dieser Tage. Lass uns noch einmal lesen, ab Vers 19. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht soll. Wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird. So böse sind diese Tage. Lass uns zuerst, bevor wir die Bosheit der Tage betrachten, über das Zeichen sprechen, das Jesus seinen Jüngern gibt. Wenn sie dieses sehen, dann gibt es nur noch eins: packt eure Sachen und weg, weg, weg. Flieht auf die Berge, hinaus aus Judäa. Und auch das sollte uns schon ein Zeichen dafür sein, dass es hier um eine lokale, begrenzte Angelegenheit geht. Es geht nicht um eine weltweite Geschichte. Ja? Das Ereignis, was dort ist, dem kann man entfliehen auf Berge. Ja? Dem kann man, das ist ganz anders als Offenbarung. Da gibt es keinen Berg mehr, auf den du fliehen kannst. Da werden die Leute rufen, ihr Berge, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Zorn des Lammes. Hier geht es um die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Aber was ist dieser Groll der Verwüstung? Kommentatoren gibt es auf alle möglichen Deutungen, was das sein könnte. Was sagt Jesus hier seinen Jüngern? Was ist das Zeichen, wenn sie fliehen sollen? Und ich möchte kurz auch darauf eingehen. Jesus betont, dass es sich um eine Prophezeiung des Propheten Daniel handelt. In Daniel lesen wir in drei Kapiteln von einem Groll der Verwüstung. In Kapitel 9, Kapitel 11, Kapitel 12. Und wenn ihr mögt, könnt ihr das euch gerne auch mal zu Hause anschauen. Es ist sehr interessant und das, wozu uns Markus auffordert, ist, wer es liest, der achte darauf. Das gibt er seinen Lesern auch in Rom mit. Lest es und achtet darauf. Aber was Jesus eben nicht tut, ist, er gibt kein eindeutiges Zeichen. Er sagt nicht ganz genau, was da passiert. Ein typischer Hinweis, den man erst bemerkt, wenn man davor steht. Sagt, ah ja, das muss der Gräuel sein, jetzt aber nichts wie weg. Zu Jesus' Zeit, und das ist sehr wichtig zu wissen, zu Jesus' Zeit war die allgemeine Erwartung, dass dieser Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel gesprochen hatte, bereits erfüllt wurde. In einem apokryphen Buch, nämlich dem ersten Makkabäer, wird uns berichtet, dass der Gräuel der Verwüstung bereits aufgestellt worden war. Was ist das erste Buch der Makkabäer und worum geht es da? Nun, die große goldene Zeit, an die sich alle zu Jesus Zeit zurückerinnert haben, lag ungefähr 200 Jahre vorher. 100 Jahre lang hatte sich Israel befreit von seinen Besatzern. Ansonsten war Israel immer unter großen Fremdherrschaften gewesen. Diese 100 Jahre waren die Zeiten gewesen der Makkabäeraufstände. Die Makkabäer hatten sich gegen den damaligen großen König, gegen den großen, das was der Kaiser war sozusagen, des Seleukidenreiches erhoben. Der Mann hieß Antiochus der Vierte. Der Aufstand begann, als dieser Antiochus, um seine Macht zu zeigen und den Israeliten zu zeigen, wo sie stehen und wo er steht, in den Tempel Gottes gegangen ist, eine Statue des Zeus in den Tempel gestellt hat und ein Schwein auf dem Altar geopfert hat. Als die Israeliten das gehört haben, haben sie rot gesehen. Und es kam zu riesigen Aufständen. Und diese Makkabäer, dieses Makkabäergeschlecht, führte diese Aufstände an, sammelte eine total abgerupte Truppe von Juden um sich. Und diese machten dem großen Weltherr den Garaus. Eine unglaublich interessante und spannende Zeit, in der Gott da wirkte. Sie fällt in die Zeit zwischen den beiden Testamenten, also zwischen Maleachi, Nehemia, Esra und den Evangelien. Das sind die 400 sogenannten stillen Jahre. Und in dieser Zeit lag dieser Makkabäeraufstand. Und dieses erste Buch der Makkabäer berichtet uns eben von diesem Vorkommnis mit Antiochus und sagt, das ist der Groll der Verwüstung, der da steht, wo er nicht soll. Der Groll der Verwüstung, ein Greuel, eine ganz schreckliche Sache, eine unglaublich moralisch verwerfliche Sache, wurde aufgerichtet, nämlich im Tempel. Das war für die Leute damals klar. Das, was Jesus hier tut mit seiner Prophezeiung, ist zu sagen, Daniel ist nicht erfüllt. Daniel ist noch nicht erfüllt. Das, was Antiochus IV. Tat, auf dem Altar ein Schwein zu opfern, ist noch nicht das Schlimmste gewesen. Es kommt noch schlimmer. Denkt nicht, das ist schon vorbei. Denn dieser Groll der Verwüstung wird kommen. Und wenn ihr den dann seht, dann flieht. Denn diese ganzen Dinge, die Daniel prophezeit hat, finden ihre Vollerfüllung erst noch. Die große Zerstörung kommt erst noch. Was genau dieser Groll der Verwüstung ist, wissen wir nicht. Es ist interessant, dass Lukas in seiner Version der Ölbergrede für seine heidnischen Leser, die überhaupt keinen Daniel-Propheten kennen, einen anderen Teil dieser Rede uns aufschreibt. Hört mal hin, was er sagt, die Parallelstelle dazu. Lukas 21, Abvers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Das ist Lukas' Version für Menschen, die das Alte Testament noch nie gelesen haben. Und er ersetzt diesen Gräuel der Verwüstung mit einer Erklärung, nämlich, da werden Kriegsheere vor Jerusalem sein. Wenn ihr das seht, flieht, flieht, raus aus Jerusalem. Es sind Tage der Rache. Gott rächt sich an seinem Volk. Es sind Tage des Zorns. Der Zorn Gottes bricht über sein Volk herein. Den Weingärtnern, die seinen Sohn getötet haben, wird das Reich entrissen. Es ist das Ende der Weltzeit. Das heißt, irgendwie fällt dieser Gräuel der Verwüstung mit diesem kriegsbelagernden Heer zusammen. Nun wissen wir auch immer da noch nicht ganz genau, was dieser Gräuel war. Wir wissen aber, dass er irgendetwas mit diesem Römerheer zu tun hatte, 70 nach Christus. Spurgeon vermutete, es waren die Standarten der Römer, die großen Flaggen der Römer, auf denen das Bild des Kaisers war, vor dem sich die Soldaten dreimal am Tag anbetend niederbeugten. Andere denken, dass es das wilde Treiben der aufständischen Juden war. Eine lange und große Geschichte, aber ihr dürft euch nicht diese Verteidiger von Jerusalem als edle Gottesstreiter vorstellen. Das waren Verbrecher und Bösewichte. Gotteslästerliche Kriminelle, die machten den Tempel Gottes Jahre vorher zu einer Trutzburg, zu einer Verteidigungsfestung in Jerusalem. Die töteten die Menschen, verübten schlimme Gräueltaten. Während der Belagerung von Jerusalem 70 nach Christus waren es diese Menschen, die die Nahrungsvorräte anzündeten. Könnt ihr euch das vorstellen? Die verbrannten das Korn. Warum taten sie das? Nun, das taten sie, um die Leute anzustacheln, um zu sagen, jetzt könnt ihr euch nicht mehr ausruhen, morgen gibt es nichts mehr zu essen, jetzt kämpft endlich mal. Das waren schlimme, schlimme Leute. die diese Drangsal herbeibrachten. Und diese schlimmen Leute taten noch eines. Josephus berichtet uns davon. Sie trieben nicht nur Bosheiten, sondern sie trieben ihren Mutwillen mit dem Tempel. Sie wohnten darin, sie töteten darin, sie aßen darin, tranken darin. Und eines Tages, vielleicht zum Zeitvertreib, vielleicht auch, weil sie sich legitimieren wollten, holten sie einen Bauern aus einem der umliegenden Dörfer mit Namen Phanias. Und diesen Phanias salbten sie zum Hohepriester. Und diesen Phanias stellten sie an den Altar. Das war ein ungebildeter Laie. Der wusste überhaupt nicht, was er zu tun hatte. Und sie flüsterten ihm ein, was er zu tun hatte und welche Bewegungen, was er sagen sollte. Und sie lachten über ihn und sie lachten über das Amt. Ein Greuel. Ein Mann, der da steht, wo er nicht soll. Das war im Jahr 66 nach Christus, 4 Jahre vor der Zerstörung. War es das? Wir wissen es nicht. Spurgeon schreibt, dieser Teil der Worte unseres Erlösers bezieht sich ausschließlich auf die Zerstörung Jerusalems. Sobald die Jünger Christi den Gräuel der Verwüstung, das heißt die römischen Fahnen mit ihren götzendienerischen Darstellungen an der heiligen Stätte stehen sahen, wussten sie, dass die Zeit für ihre Flucht gekommen war und sie flohen auf die Berge. Egal, was dieser Gräuel war, er war Vorbote und Zeichen, dass das Ende des Tempels gekommen war und die römischen Armeen rückten vor und belagerten Jerusalem 5 Monate. 5 Monate sind keine lange Zeit für eine Belagerung. Der Herr hatte die Tage verkürzt. Die Belagerung begann im April. Jemand hatte dafür gebetet, dass es nicht im Winter geschieht. All das, was wir hier lesen, wird wirklich wahr. Aber diese Widerstandsgruppen hatten sich verschanzt, waren gegeneinander so spinnefeind und boshaft, dass sie sich gegenseitig ermordeten, die Nahrungsmittelvorräte anbrannten und die Menschen während dieser 5 Monate eine schreckliche Zeit durchmachten. Nicht nur hatten sie nichts zu essen, nicht nur wurden sie beherrscht von kriminellen Bösewichten, die sich gegenseitig verfeindet waren, mehrere Rebellengruppen in der Stadt, die sich bekriegten, sondern sie standen vor dem Ruin all dessen, wofür sie immer gekämpft hatten. Der Tempel war so gut wie verloren. Es war das Passa des Herrn gewesen. Die Juden waren nach Jerusalem geströmt, um dieses Passa zu feiern. Und nun ging alles ganz anders. Und sie waren vollkommen desillusioniert. Und in all dieser Not schildert uns Josephus diese Tage der Belagerung in den schrecklichsten Bildern. Frauen und Mütter, die, um sich und ihre Kinder zu ernähren, ihre Kinder kannibalisieren und ähnliches. Wie Jesus sagt, es waren Tage einer Drangsal, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird, spätestens da, als der Tempel brannte und sie wussten, Gott hat uns verlassen. So schlimm waren die Tage. Böse Tage, aber wir haben ja gesagt, kein Tag kann so böse sein, wie Jesus gut ist. Und dennoch fordert er seine Jünger auf. Wenn ihr das seht, dann gibt es nur eins, nur ein Imperativ, nur einen Befehl. Fliehe, flieht. Fliehen muss wichtiger sein als alles andere. Und dies ist eine wichtige Lehre auch für uns, denn es ist ja noch ein anderes Gericht angekündigt. Am Ende der Welt, wenn nicht das Aion vergeht, die Weltzeit, sondern die Welt an sich mit Krachen alle Elemente zerbersten und der große weiße Richterstuhl aufgebaut ist aus Offenbarung 22 und alle versammelt werden. Und Jesus sagt, vor Gericht gibt es nur eins, flieh, renn weg, entfliehe dem Gericht und dem Zorn, der kommt. Gehe nicht in das Haus. Nimm dir nicht die 5 Minuten, nochmal ins Haus zu gehen. Nochmal zu durchsuchen, was irgendwie du mitnehmen kannst. Häng dich nicht an die materiellen Dinge. Versuch nicht noch irgendwas mitzunehmen. Flieh, flieh, flieh. Hol nicht dein Gewand, geh nicht zurück vom Feld. Lass alles zurück, Familie und alles. Flieh vor dem kommenden Zorn. Was glaubt ihr, welche Menschen das waren, die so geflüchtet sind? Was glaubt ihr, welche Menschen das waren, die so geflüchtet sind? Das waren Menschen, die geglaubt haben, oder? Nur wenn man so glaubt, wenn man Angst hat, dass das wirklich stimmt, was Jesus sagt, wenn man Angst hat vor diesem Gericht, wird man so fliehen. Wird man nicht sagen, ah ja, ich hole noch schnell den Mantel, wird ja kalt. Ah, ich hole noch schnell die Geldbörse, es wird ja, wir müssen ja unterwegs was zu essen kaufen. Ah, ich sag noch schnell dem und dem Bescheid, denn die Minuten werde ich noch haben. Nur Wer Jesus glaubt, hat Angst vor dem Gericht. Und ich frage dich, hast du Angst vor dem Gericht? Vor dem Gericht, das noch kommt? Zu fliehen vor dem Gericht, das noch kommt? Nicht zurückzubleiben, nicht noch irgendwas mitzunehmen auf dieser Welt. Denn Jesus prophezeite, dass noch ein Gericht auf uns wartet. Und dieses Gericht wird das Endgericht sein. Und dann wird es keine Möglichkeit zu geben, sich zu verbergen. Flieh vor dem kommenden Zorn. Tu Buße und glaube an das Evangelium, solange es noch heute heißt. Warte nicht auf den richtigen Moment. Warte nicht auf ein besonderes Gefühl. Nimm nichts mit aus dieser Welt. Denke nicht, du hast noch Zeit, sondern flieh. Tu Buße und glaube an das Evangelium. So böse waren diese Tage. Eine Drangsal, wie es sie nie gegeben hat. Lasst uns zweitens betrachten, nachdem wir die Bosheit der Tage betrachtet haben, die Gutheit unseres Herrn Jesus Christus. Die Gutheit unseres Herrn Jesus Christus. Trotz des Fluchtgebots gab es offensichtlich Menschen, die Kinder Gottes waren, die mitten in dieser Drangsal waren. Denn wir lesen davon, dass diese Leute leiden und dass der Herr diese Leute in ganz besonderer Weise schützen muss. Lasst uns die Verse 20 bis 22 lesen. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Es waren böse Tage. Jesus hatte den Pharisäern gesagt, Matthäus Evangelium, Kapitel 23, an euch, an dieser Generation wird gerecht werden. Das ganze gerechte Blut seit Abel, alles gerechte Blut, wird gerecht werden an dieser Generation. Solche Tage sind es. Aber ein Lichtblick inmitten dieser pechschwarzen Tage ist, es gibt einen guten Herrn. Und der gute Herr hält seine Hand über seine Auserwählten. Jesus sagt es ihnen vorher, wie er betont in Vers 23, ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Er sagt es ihnen vorher, bereitet euch vor, es ist ein Weg der Drangsal. Und an einem Punkt wird dieser Weg so schmal werden, ihr denkt, ihr kommt nicht durch die Bedrängnis. Aber ihr kommt durch, denn kein Tag kann so böse sein. Ich bin besser. Ich bringe euch durch. Lasst uns betrachten die Güte unseres Herrn Jesus, die Gutheit unseres Gottes. In Vers 17 lesen wir davon, wie er sagt, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden. Bemerke bitte, wie Jesus innerlich bewegt ist vom Leid. Ihm ist es nicht egal. Und wir lesen auch hier nicht von den Auserwählten. Wir lesen hier einfach von den Schwangeren und Stillenden, von Müttern, die nicht flüchten können. Und zumal gar nicht im Winter, wo die Straßen nass sind und feucht und schwer begehbar und irgendein Heer da um sie lagert und sie bedroht. Und wie er empfindet, wie er innerlich empfindet und sagt, wehe über diese Leute. Er denkt an sie. Er denkt an die Armen und Schwachen. Seine allgemeine Liebe, selbst zu den verlorenen Menschen, dass er nicht ihr Leid will, sollten wir hier deutlich sehen. Aber lasst uns zweitens auch in der Güte unseres Herrn Jesus Folgendes erkennen. Nämlich seine Liebe zu den Auserwählten. Ist es nicht interessant, dass gerade an dieser Stelle Jesus nicht einfach sagt, meine Jünger, Christen, Kinder Gottes, Gläubige, sondern dass er das Wort Auserwählte benutzt. Auserwählte, was soll dieser Titel bedeuten, Auserwählte? Warum plötzlich hier an dieser Stelle der schlimmsten Bedrängnis, warum spricht Jesus hier von den Auserwählten? Wisst ihr, Auserwählte, das ist kein Titel der Calvinisten. Das ist kein Titel der reformierten Baptisten. Das ist ein Titel Gottes, der mit uns zu tun hat und besonders im Leid. Besonders in den bösesten Tagen ist dies ein Titel für die Kinder Gottes. Es ist der Titel des Erleidens. der Titel, der sagt, meine Rettung liegt nicht in meiner Hand. Meine Rettung, die hat ein anderer in seiner Hand. Eine Rettung, die nicht von mir abhängt. Eine Rettung, die mich durchtragen wird. Das ist ein Titel der Gnade. Auserwählte, das ist ein Titel, nicht den man sich erwirbt. Denn auserwählt heißt eben nicht erworben, nicht qualifiziert. Auserwählt heißt ein Titel, den man bekommt. Ein Titel, der auf Gott verweist, nicht auf Menschen. Wie Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt. Nicht ihr habt euch für mich entschieden. Ich habe mich für euch entschieden. Ich habe euch erwählt. Ihr seid meine Auserwählten. Ich bin nicht euer Auserwählter. Ihr seid meine Auserwählten. Wann wählte Gott sie aus? Epheser 1, vor Grundlegung der Welt wählte er sie aus. Und was bedeutet diese Auserwählung? Philipper 1,6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Das bedeutet Auserwählung. Und deswegen spricht Jesus hier von den Auserwählten. Dort sind Menschen, die er ausersehen hat, dass sie nicht verloren gehen. Und diese liebt er so sehr. So sehr, dass seine ganze Allmacht, seine weltbewegende Allmacht ins Spiel kommt und er die Weltgeschichte so verändern wird, dass die Belagerung dieser Stadt eine Zahl an Tagen annimmt, die diese Menschen ertragen können. Denn ich will euch noch eins sagen, was Auserwählten auch bedeutet, dass das ganz normale Leute sind, mit einem ganz unnormalen Gott. Diese Menschen können abfallen vom Glauben. Schaut mal in Vers 22. Es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten, Hoffnungsbringer. Und jetzt überlegt mal, was da steht. Die werden Zeichen und Wunder tun. Ja, wird man sich in so einer Situation nicht an diese Leute klammern und sagen, das, du bist meine letzte Hoffnung, ich habe nichts zu essen. Da essen Leute ihre Kinder. Ich weiß hier weder aus noch ein. Guckt euch den an, der tut Zeichen und Wunder. Der wird doch unsere Rettung sein. Wie kann man dann widerstehen? Wie kann man dieser Versuchung widerstehen, zu sagen, ja, ich leihe dir mein Schwert, ich leihe dir meine Kraft, ich leihe dir meine Ergebenheit. Diese Auserwählten, die können abfallen. Das sind einfach Menschen, ganz normale Leute wie du und ich. Aber Jesus betont, es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Natürlich können sie das. Aber es ist nicht möglich, das betont Jesus hier. Es ist eben nicht möglich, weil diese Auserwählten so toll sind. Nein, weil der Herr, der sie erwählt hat, so toll ist. In Johannes 10, 28 prophezeit Jesus, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist ein Statement über die Erwählten. Ich bin der Hirte. Meine Schafe fasst niemand an. Kommt ein Wolf, nehme ich den Stab und ich schmeiße ihn raus. An meine Schafe legt niemand Hand. Ich bin der Hirte. Sie sind ewig sicher. Es ist unmöglich, dass die Auserwählten straucheln, selbst in dieser schlimmsten Drangsalszeit. So gut ist der Herr Jesus. So gut ist er, dass er auserwählt und durchträgt. Drittens ist zu bemerken über die Güte unseres Herrn Jesus, dass er mächtig ist zu retten. Schaut in Vers 20. Dort steht, wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Die Tage dieser Belagerung waren kurz, 5 Monate, habe ich gesagt. Belagerungen gingen Jahre normalerweise. Und Jerusalem war eine unglaublich wohlgerüstete Festung. Sie hatte geheime Wasservorräte. Sie hatte einen großen Nahrungsmittelspeicher gehabt. Es hätte sich über Jahre ziehen können, wäre es nicht zu diesem Brand der Nahrungsmittelvorräte gekommen. Und vielen anderen Dingen auch noch, die so gekommen sind. Der Herr dreht an den großen Rädern der Weltgeschichte um seine Auserwählten willen. Dass sie nicht über ihre Kraft versucht werden, dass die Versuchung ein Ende nimmt, sodass sie es ertragen können. Er steht ihnen bei und es ist kein Rad zu groß, zu drehen für seine Erwählten. So gut ist der Herr, so mächtig ist der Herr und so böse sind die Tage. Aber lasst uns daran denken, kein Tag kann so böse sein. Jesus Christus ist besser. Lasst uns eine letzte Anwendung daraus ziehen. Einen letzten Vertiefungspunkt, den ich hiermit anbringen möchte. Gott ist in besonderer Weise bei seinen Auserwählten in den besonders bösen Tagen. Lasst mich das nochmal sagen. Gott ist in besonderer Weise bei seinen Auserwählten in den besonders bösen Tagen. In Epheser 6,13 lesen wir, dass Paulus uns auffordert, die ganze Waffenrüstung Gottes zu ergreifen, damit wir am bösen Tag widerstehen können. In Paulus Kopf gibt es viele böse Tage, sicherlich, schwere Tage, aber es gibt auch manche böse Tage, an denen der Teufel mit Pfeilen auf uns schießt, in besonderer Art und Weise. Jesus sagt in Matthäus 6,34, alle Tage haben ihre Last. Kein Tag ist easy, das wissen wir, alle Tage haben ihre Last. Aber es gibt Tage, die sind besonders böse Tage, mit Kämpfen so hart, dass der Christ kaum bestehen kann. Drangsalszeiten, wie sie in unserem Leben noch nie gewesen sind und nicht sein werden, vielleicht. Wüstenzeiten, in denen der Teufel uns angreift. Für diese Tage, das ist der Anwendungspunkt, verspricht Gott besondere Kraft. Das ist ein wichtiger Punkt. Gott verspricht besondere Kraft für besondere Momente. Lass mich dir eine Prophezeiung vorlesen, ein Versprechen aus 5. Mose 33, 25. Es wendet sich eigentlich an Asser, einen der Stämme Israels, ein Stammvater der Stämme Israels. Aber in Christus ist alles Ja und Amen des Alten Testamentes, also gilt es auch für uns. Das Versprechen dort heißt, wie deine Tage, so sei deine Kraft. Wie deine Tage, so sei deine Kraft. Es gibt schwere Tage und es gibt schwerste Tage. Und wie deine Tage, so wird deine Kraft sein. Du wirst eine kleine Kraft kriegen und eine mittlere Kraft, eine große Kraft, die bösesten Tage zu schaffen. Hör mal auf dieses schöne Wort aus dem Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Überleg einmal, was heißt Sonne? Die Sonne scheint täglich und sie scheint für jeden. Könnten wir einen Tag ohne die Sonne leben? Wir könnten nicht einen Tag ohne die Sonne leben. Unsere Welt ist keine Welt, die ohne Sonne bestehen kann. Wir sind keine Menschen, die auch nur einen Tag ohne Sonne bestehen könnten. Gott ist unsere Sonne. Wir brauchen ihn täglich und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Tag brauchen wir seine Gnade. Ein Tag ohne seine Gnade und wir sind durch. Wir sind abgefallen, verloren. Wir sind am Ende. Alles zerbricht. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber er ist auch unser Schild. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und ein Schild ist etwas, das du nicht jeden Tag brauchst. Ein Schild ist etwas, das du in besonderen Momenten tauchst. An bösen Tagen, an Kampftagen, an Kriegstagen, wo Leute dich angreifen, dich und deine Familie. Schilde sind nicht wie die Sonne Dinge, die für alle gleichermaßen jeden Tag sind, sondern individuell dich schützen. Und das ist der Herr. An besonders bösen Tagen, an Kampfestagen, individuell dein konkreter Schutz vor den konkreten Angriffen, die du zu erleiden hast. Der Herr verspricht besondere Kraft für die bösesten und herausforderndsten Momente in unseren Tagen. Im Alten Testament finden wir viele Beispiele von Menschen, die in solchen besonderen Drangsalszeiten gewesen sind. Ein Beispiel ist Elisa. Elisa wurde verfolgt vom König von Aram in eine Stadt und draußen lagerten sich Probleme, er konnte nicht mehr sehen. Seine Probleme waren halt Männer mit Schwertern und Rosse und Wagen. Und sein Knecht kam zu ihm und sagte ihm in 2. Könige 6, Vers 15, O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Der König von Aram ist gekommen, dich zu holen. Guck dir diese Probleme an. Guck dir diese Drangsal an. Wie willst du hier rauskommen? Vers 17, Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Der geistlich unerfahrene Knecht sah nur die Probleme und Nöte, nur die Bedrängnis und nichts als diese. O weh, was sollen wir tun? Aber der Mann des Glaubens, der sah und betete für die Hilfe. und sagte, mach die Augen auf, die Augen des Glaubens, hör auf zu sehen, schau hin. Die, die für uns sind, sind so groß, so mächtig und so viele. Und wir mit dem Evangelium können sagen, die, die mit uns sind, sind so gut, so liebevoll. Bete in diesen Tagen, wenn du nicht sehen kannst, Herr, öffne mir die Augen. Selbst Jesus kämpfte im Garten Gethsemane mit seinem schlimmsten Moment, mit seiner Drangsalszeit, die es vorher nie so gab und niemals wieder gab. Es war sein schlimmster Moment. Ich weiß nicht, womit er gerungen hat. Vielleicht mit der Angst vor der Trennung von seinem Vater. Mit dem Gebet, Herr, nimm diesen Kelch von mir. Gibt es nicht irgendeinen Weg? Kann es nicht doch einen Weg geben? Ich bitte dich einmal und zweimal und dreimal, gibt es nicht einen Weg? Und auch dort lesen wir in den Evangelien, ein Engel kam und stärkte ihn. Selbst für ihn hatte der Herr eine Hilfe, war er ein Schild in diesem Moment der größten Drangsal, auf das sich der Herr Jesus verlassen konnte. Unser Herr ist bei uns in besonderer Weise, wenn uns diese besonderen Drangsalszeiten umbranden. Er ist bei uns. Er hat mehr zu geben als die tägliche Gnade. Er gibt uns besondere Gnade für die besonderen Situationen. Und diese Versprechen waren wahr und sind wahr. Und deswegen gilt auch uns die Aufforderung aus Epheser 6. Sei stark in dem Herrn. Sei stark, weil Gott Gott ist, weil der Herr so gütig ist, weil es keine bösen Tage geben kann, die böse sind, als der Herr gut ist. Sei stark in diesem Herrn. In diesem Herrn kannst du stark sein und brauchst dich nicht zu fürchten, wenn diese Tage auf dich zukommen. Glaube dies. Handle so. Bete so. Sing Hymnen so. Wir haben so viele wunderschöne Lieder, die genau das besingen. Diese Rettung des Herrn aus den bösesten Tagen. Er hat es getan und er wird es immer tun. Denn wir sind seine Auserwählten. Nicht wir haben uns qualifiziert. Und wir können uns auch nicht disqualifizieren. Nicht an uns lag es, dass er uns liebt, und an uns kann es nicht liegen, dass er uns jemals hasst. Das ist die Botschaft der Schrift und eine Ermutigung. In den schlimmsten Tagen ist der Herr bei den Seinen. Kein Tag kann jemals so böse sein, wie Jesus gut ist. Amen. Lass uns eine Zeit der Stille nehmen und dann schließe ich noch im Gebet ab.